Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Willkommen zum Nachtmagazin. Schön, dass Sie noch wach sind. Es ist schwer nachzuvollziehen, was sich da gerade in Großbritannien tut. Theresa May trat am Abend vor die Presse und bekräftigte, was sie heute schon einmal gesagt hatte, sie wolle die EU um einen Brexit-Aufschub bis zum 30. Juni bitten. Das hatte die Premierministerin bisher eigentlich immer ausgeschlossen. Und wie reagiert die EU? Ratspräsident Tusk erklärte, eine kurze Verschiebung des Austritts sei möglich. Nur müsse das britische Parlament zunächst dem mit Brüssel ausgehandelten Abkommen zustimmen. Das Ende der Fahnenstange sei erreicht, sagte dagegen EU-Kommissionspräsident Juncker und betonte noch einmal, dass die EU keine weiteren Zugeständnisse an Großbritannien machen werde. Das Brexit-Drama geht damit in eine weitere Runde. Annette Dittert.
Das Austrittsdatum rückt bedrohlich näher. Die Uhr tickt immer lauter und die Stimmung in London wird immer angespannter. Theresa May mit ausdrucksloser Miene, aber in der Sache tief gedemütigt, nachdem sie heute Morgen das tun musste, was sie so lange ausgeschlossen hatte. In einem Brief bat sie Brüssel um einen Aufschub des Austrittstermins bis zum 30. Juni. Ihr Ton im Parlament aber war weiterhin kompromisslos. Die Abgeordneten seien schuld an der verfahrenen Situation, nicht sie. Das Ergebnis eines längeren Aufschubs wäre nur, dass dieses Parlament weiter eine endlose Nabelschau rund um Europa veranstaltet, statt sich um die dringenden Probleme zu kümmern. Dieses Haus hier hat einfach zu viel Zeit verschwendet. Die Entrüstung der Abgeordneten daraufhin kaum überhörbar, aber auch echte Verzweiflung bei den proeuropäischen Abgeordneten. Was sie hier tut, immer wieder ihren gescheiterten Plan vorzubringen, ist zutiefst gefährlich für unser Land. Ich flehe sie an, noch einmal nachzudenken. Dafür aber gab es heute weiter keinerlei Anzeichen. Bei der anschließenden Dringlichkeitssitzung der Opposition tauchte May erst gar nicht mehr auf.
Wie umgehen mit einem Europakritiker, mit einem Mann, der die europäischen Grundwerte seit Jahren mit Füßen tritt, der nicht viel von Rechtsstaat und Zivilgesellschaft hält und der mit seinen Plakatkampagnen EU-Kommissionspräsident Juncker und dem US-Milliardär Soros die bewusste Förderung illegaler Einwanderung in die EU vorwirft? Die europäischen Christdemokraten wollten heute ein Zeichen setzen und haben Viktor Orban und seine Fidesz-Partei suspendiert. Ob das dem konservativen deutschen Spitzenkandidaten Manfred Weber bei der anstehenden Europawahl hilft, das wird sich zeigen. Orban jedenfalls spricht dennoch von einer guten Entscheidung und will Spitzenkandidat Weber weiter unterstützen. Michael Grütz.
Er hat sich selbst einmal als Straßenkämpfer bezeichnet und so tritt Viktor Orban in Brüssel auch gerne auf. Immer wieder an die Grenze der Provokationen gehen, doch nun sollte damit Schluss sein. Die Europäische Volkspartei will das nicht mehr mitmachen und suspendiert die Mitgliedschaft der Fidesz vorläufig. Die Europäische Volkspartei hat heute entschieden, die Mitgliedschaft von Fidesz auszusetzen aus der Parteifamilie EVP. Das bedeutet praktisch, dass Fidesz keine Kandidaten mehr aufstellen kann. Sie können nicht mehr bei EVP-Parteiveranstaltungen abstimmen oder daran teilnehmen. Antieuropäische Kampagnen gegen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker, die Schließung der von George Soros finanzierten Universität, dazu Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit Ungarns, das brachte nach Jahren des Streits das Fass zum Überlaufen. Von den aktuell 750 Sitzen im Europaparlament hat die EVP 217. 11 davon sind von der Fidesz. Ohne sie wäre die EVP deutlich schwächer. Orban lenkte ein bisschen. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die EVP eine einheitliche Kampagne macht und einheitlich bleibt. Und auch längerfristig die rechtskonservativen Kräfte mindestens mit dabei sind.
Was hat sich Bayer da im vergangenen Jahr nur eingekauft, als das Unternehmen den umstrittenen Agrarkonzern Monsanto übernahm? Das dachte sich heute wohl so mancher Anleger. Und die Bayer-Aktie rauschte mächtig in den Keller. Der Grund: In den USA entschied ein Gericht, dass der glyphosathaltige Unkrautvernichter Roundup der Bayer-Tochter Monsanto ein wesentlicher Faktor bei der Krebserkrankung eines Klägers war. Seit längerem wird Monsanto mit Schadenersatzklagen überzogen von Menschen, die annehmen, von dem Unkrautvernichter krank geworden zu sein. Wie gefährlich ist Glyphosat, fragen wir in unserem Kurz erklärt.
Glyphosat ist ein Breitbandherbizid. Alles, was vom Sprühnebel getroffen wird und grün ist, geht ein, denn die Chemikalie wird vor allem durch die Blätter aufgenommen. Deswegen wird es in Deutschland meist vor oder kurz nach der Aussaat eingesetzt, um die Felder vom Unkraut zu säubern. Rund 4.700 Tonnen Glyphosat wurden 2017 in Deutschland verkauft. Besonders wirksam ist Glyphosat im Zusammenspiel mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Soja, Baumwolle, Mais. Sie wurden so gezüchtet, dass Glyphosat ihnen nichts anhaben kann. Deswegen wird dort, wo Gentechnik erlaubt ist, viel mehr Glyphosat eingesetzt, fast das ganze Jahr über. Weniger Pestizide, seltener Pflügen, vielen galt Glyphosat als Segen für die Umwelt. Doch vor ein paar Jahren fingen die Probleme an. Es musste immer mehr Glyphosat eingesetzt werden, weil einige Unkräuter resistent wurden. Und es gab plötzlich immer mehr Menschen, die überzeugt waren, sie seien durch den Kontakt mit Glyphosat krank geworden. Vollkommener Quatsch, sagte die Herstellerfirma Monsanto, die seit 2018 zu Bayer gehört, und verwies auf zahlreiche Studien, die belegen sollen, wie ungefährlich Glyphosat sei. Ein Befürworter meinte sogar, es sei so ungefährlich, dass man es bedenkenlos trinken könne. Das wollte er dann aber doch nicht.
Are you ready to drink one glass of glyphosate?
No, I'm not an idiot.
Die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation nahm Glyphosat genau unter die Lupe. 17 Wissenschaftler aus aller Welt untersuchten rund 1000 unabhängige Studien und sie kamen zu dem Ergebnis, Glyphosat ist wahrscheinlich krebserregend. Wegen dieses Verdachts muss sich nun Bayer vor amerikanischen Gerichten verteidigen. Rund 11.200 Kläger wollen Schadenersatz in Millionenhöhe haben. Sie sagen nicht nur, dass Glyphosat ihre Krankheiten ausgelöst habe, sondern dass der Hersteller von dieser Gefahr gewusst und Studien manipuliert habe. Was stimmt denn nun? Ist Glyphosat wirklich so gefährlich? Die Studien geben widersprüchliche Antworten. In der Europäischen Union wurde die Genehmigung für Glyphosat nach langem Hin und Her bis 2022 verlängert. Doch die Börse hat eine eindeutige Antwort gegeben. Der Unternehmenswert von Bayer ist rapide gesunken. Glyphosat ist nicht ungefährlich für den Konzern aus Leverkusen.
Mosambik gleicht inzwischen einer Seenlandschaft. Heute an Tag 6, nachdem der Zyklon Idai über das afrikanische Land hinwegfegte. Wie viele Menschen gestorben sind, ist unklar. Hunderttausende aber warten verzweifelt auf Hilfe. Die Krisenhelfer versuchen fieberhaft, zu den Menschen in den abgelegenen Gebieten vorzudringen. Die sitzen zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden auf Inseln fest, die manchmal nicht größer sind als der Ast eines Baumes. Nun drohen weitere Regenfälle, die die Rettungseinsätze erschweren. Caroline Wenzel.
Verzweifelte Menschen in den Straßen von Beira und den umliegenden Orten. Ihre Häuser sind zerstört, sie wissen nicht, wo sie schlafen sollen, haben keine Kleidung, keine Lebensmittel, kein sauberes Wasser. Solche Unwetter habe ich noch nie erlebt, das ist das erste Mal. Wir haben hier nichts zu essen, das ist das Problem, nichts zu essen und nicht nur das. Es fehlt uns an allem. Wir haben keine Decken, wir haben nur das, was wir am Körper tragen. In Beira sind etwa 90% der Häuser zerstört. Auch knapp eine Woche nach dem Tropensturm funktionieren weder das Stromnetz noch die Wasserversorgung. Wegen der kaputten Straßen können Rettungskräfte die Menschen nur auf dem Luftweg erreichen.
Ich bin gestern aus Beira abgeflogen und habe gestern Abend gesehen, dass dort ein kleines Kommando von Nothelfern punktuelle Hilfe leistet mit Helikoptern, die relativ klein sind.
Der Flughafen von Beira, einer der wenigen Orte, an denen es Strom gibt. Hier versuchen viele, ihre Handys aufzuladen. Ich will meine Familie in Tet in Zentralmosambik erreichen. Zentralmosambik wurde besonders schwer getroffen. Hunderttausende Menschen sollen dort obdachlos sein. Viele warten immer noch auf Bäumen oder Hausdächern auf Rettung. In den nächsten Tagen könnte sich die Situation im ganzen Land noch verschlimmern, befürchten Hilfsorganisationen.
Es sind schwere Unwetter angekündigt und wir erwarten, dass die Überschwemmungen weiter steigen. Es gibt besonders einen Distrikt gegenüber von der Stadt Beira, der heißt Buzi. Der ist so stark überflutet, da bis zu 8 Metern Höhe steht das Wasser dort. Und wir machen uns sehr große Sorgen, die Menschen dort.
Trotz der drohenden Überschwemmungsgefahr kehren viele in und um Beira in ihre kaputten Häuser zurück. Wir sind zurückgekommen, um das Dach zu reparieren und die restliche Familie zurückzuholen. Wir machen sauber und räumen auf, damit wir wenigstens für diese Nacht einen Platz zum Schlafen haben. Was die nächsten Tage und Nächte bringen werden, sie wissen es nicht.
Zurück nach Deutschland, aber wir bleiben bei Wetterextremen. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, warum es immer öfter so heftig regnet, dass ganze Straßen überfluten und Keller bis unter die Decke volllaufen? Meteorologen sagen, langanhaltenden starken Regen werden wir auch in Zukunft häufiger erleben. Schuld daran sei der Klimawandel. Für die Entwässerungsanlagen in den Kommunen ist das ein Riesenproblem. Sie sind auf solche Wassermassen nicht eingestellt. Über Wetterphänomene beraten diese Woche Experten in Garmisch-Partenkirchen. Matthias Flasskamp.
30 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als einer Stunde. Simbach am Inn, Bamberg oder Münster waren in den vergangenen Jahren von solchen Starkregenereignissen betroffen. Ein wichtiges Thema auch bei der DACH in Garmisch-Partenkirchen, der größten Fachtagung für Meteorologen im deutschsprachigen Raum.
Unsere Auswertungen zeigen, dass praktisch in ganz Deutschland diese extremen Starkregenereignisse auftreten können. Das können wir jetzt erst seit einiger Zeit wirklich auswerten, weil wir auf Basis der Radardaten flächenhafte Niederschlagsmessungen durchführen können.
Die neue Datenbasis zeigt auch, dass Starkregen im gesamten Bundesgebiet häufiger vorkommt als bisher gedacht. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit auf heiße Sommer mit ausgedehnten Dürreperioden. Generell bringt es der Klimawandel mit sich, dass sämtliche Extremwetterereignisse auch in Deutschland zunehmen werden.
Für die Zukunft haben wir uns angeschaut, wie sich Hagelereignisse oder Windereignisse in der Zukunft in Deutschland und Europa entwickeln werden. Und wir sehen starke Zunahmen. Und diese Zunahmen sind je nach Klimaszenario bis zu über 80%, die wir sehen.
Die Forscher meinen, dass vor allem Städte mit ihren großen versiegelten Flächen auf die Folgen von häufiger auftretendem Starkregen bisher noch zu wenig vorbereitet sind.
Millionen Menschen haben sich vom Buch verabschiedet in diesem Jahrzehnt. Und auch wenn im vergangenen Jahr wieder etwas mehr Bücher gekauft wurden, die digitale Konkurrenz wird stärker und stärker. Überall blinkt, piept und flimmert es. Wie kann da ein Buch begeistern? Pädagogen warnen schon, Kinder verstünden komplette Texte nicht mehr. Die Branche versucht nun, das Bücherlesen zu retten, junge Lesende da abzuholen, wo sie sind, nämlich im Netz, sozusagen aus der Konkurrenz einen Verbündeten zu machen. Möglichkeiten dazu werden von morgen an auf der Buchmesse in Leipzig vorgestellt. Eine Mekka für Buchliebhaber. Kathi Obermann.
Hier wird in den nächsten Tagen das Buch gefeiert. Fast 600 Jahre schon gibt es gedruckte Texte, aber das Medium steckt in der Krise. Bücherregale könnten schon bald der Vergangenheit angehören. Die sogenannten Digital Natives zeigen wenig Liebe zum Papier. Und auch mit den bildungsbürgerlichen Inhalten tun sich viele junge Menschen schwer.
Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Kannst du damit irgendwas anfangen? Gibt dir das was?
Jein, nicht wirklich. Also erinnert mich stark an die Schule.
Was braucht denn ein Buch, damit es dich anspricht? Was magst du an einem Buch?
Also, ja, wenn es so geschrieben ist, eigentlich, dass man direkt versteht, was gemeint ist.
Es darf nicht zu langweilig sein. Und prinzipiell halt einfach gut geschrieben. Ich brauche auch die Charaktere, dass die menschennah sind. Ich habe es nicht so mit Fantasy, damit kann ich nicht so viel anfangen. Die sind mir zu abstrakt.
Auch wenn die Altersgruppe der bis 20-Jährigen immer seltener zum Buch greift, literarische Texte finden trotzdem ein Millionenpublikum. Beispiel 1, die Instagram-Poetin Rupi Kaur. Ihre Texte begeistern junge Erwachsene auf der ganzen Welt. Sentimental, sehnsüchtig, authentisch. Fast 3,5 Millionen Follower. Beispiel 2, Atticus, der Mann mit Maske. Ein Kanadier, ebenfalls Instagram-Poet und seit neuestem auch Autor bei DTV. Der Verlag will die Digital Natives als Leser gewinnen und hat sich dazu Netzpromis geholt.
Wir träumen davon, dass man diese Menschen, die sich ja für Bücher interessieren, dass wir die sozusagen an unsere Welt anschließen bzw. nicht verlieren und dort halten.
Etwa 1 Million Follower hat Atticus, ein Markt, der sich lohnt, auch für einen klassischen Verlag. Kurze, gefühlige Lyrik mit irritierender Maske, das lässt sich gut verkaufen.
Instagram ist definitiv ein großartiger Platz für kürzere Texte, poetische Texte und Aphorismen, Sachen, die ich sehr gerne schreibe. Manchmal schreibe ich auch längere Texte und nehme dann kleinere Teile heraus. Die landen dann bei Instagram. Wie kriegt man junge Menschen zum Buch? Handel und Verlage entwickeln erst langsam Strategien, Bibliotheken sind schon weiter, nutzen längst die Kompetenz ihrer jungen Leser. Generalprobe der Leipziger Jugendliteraturjury. Ein Jahr haben sie gelesen, 6 Favoriten ausgewählt. Übermorgen stellen sie die bei der Buchmesse vor. Und warum greifen sie immer wieder zum Buch?
Weil man fremde Welten reisen kann und weil man Dinge sehen kann, die man selber sonst nicht sieht. Und ja, weil man einfach viel freier ist.
Was für eine Liebeserklärung. Von wegen, das Buch hat keine Zukunft.
Der Bundestrainer Joachim Löw stand ganz schön unter Druck heute Abend, auch wenn er selbst von sich sagte, er könne damit umgehen. Heraus kam ein mageres 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien. Es war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber es stand unter besonderer Beobachtung. Immerhin hatte der Bundestrainer im Vorfeld von einer neuen Zeitrechnung gesprochen. Nach der Ausbotung der 3 Weltmeister Boateng, Müller und Hummels musste sich die Nationalelf am Abend neu sortieren. Sven Kaulbars.
Am Ende ein gemischtes Gefühl. Schmerzen bei Leroy Sané, ein fieses Foul von Milan Pavkov, rote Karte in der Nachspielzeit. Am Ende ein 1:1 durch den eingewechselten Leon Goretzka. Ein Remis also gegen Serbien. Bedeutet?
Ich glaube, unentschieden gegen Serbien ist für uns zu wenig, weil wir doch schon den Anspruch an uns haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Klar ist aber auch, dass wir vor der Partie auch gesagt haben, dass das nicht alles klappen wird.
Die Serben erwischen die DFB-Elf kalt, bereits in der 12. Spielminute durch Luka Jovic, der bei Eintracht Frankfurt spielt, der erste Länderspieltreffer des 21-Jährigen. Die Zeit läuft der deutschen Mannschaft davon. Sie treffen das Tor nicht, spielen in der zweiten Halbzeit einen guten Ball, Ilkay Gündoğan, leeres Tor, furios auf der Linie gestoppt. Leroy Sané, verzweifelt am Keeper der Serben und er ist nicht der Einzige. Dann Marco Reus, scheitert mit der Erkenntnis.
Wir wissen, dass wir noch viel zu verbessern haben. Wir wissen aber auch, dass es nur noch ein paar Tage sind, bis es losgeht gegen Holland. Und da müssen wir da sein.
Da sein. Treffen wie Leon Goretzka. Gute Ansätze im Erneuerungsprozess der Nationalmannschaft. Sonntag das erste EM-Quali-Spiel in Amsterdam.
Es ist immer wieder ganz schön beeindruckend anzuschauen, wenn sich ein Riesenkreuzfahrtschiff über die Ems schiebt. So geschehen heute Morgen, als ein neuer Luxusliner das Hafenbecken der Meierwerft in Papenburg in Richtung Nordsee verlassen hat. 350 Meter lang ist die Spectrum of the Seas. Sie wurde rückwärts über die Ems zur Nordsee manövriert. Pro Jahr verlassen bis zu 3 Schiffe dieser Größe die Meierwerft. Umweltschützer kritisieren allerdings diese Überfahrten. Das dafür notwendige Ausbaggern der Ems verschlechtere den Zustand des Flusses. Frühlingsanfang in Deutschland, das heißt, die Tage auf der Nordhalbkugel werden wieder länger. Was die Temperaturen und die Sonnenstrahlen angeht, da gibt es allerdings noch ein klein wenig Verbesserungsbedarf, zumindest hier im Norden. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht bleibt es in der Nordhälfte meist dicht bewölkt. Örtlich kann es etwas nieseln, sonst zeigen sich Vollmond und Sterne. Am Tag scheint im Süden und in der Mitte die Sonne. Im Norden lockern die Wolken nur gelegentlich mal auf. In Ostseenähe fallen ein paar Tropfen. Die Höchstwerte reichen von 9 Grad auf Sylt bis zu 18 Grad im Westen. Morgen Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen plus 8 und minus 5 Grad.
Das war das Nachtmagazin für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier folgt jetzt der Spielfilm Die Falle und die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 1.55 Uhr mit Linda Zervakis. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut. Musik